Amen, was für eine schöne Zeit mit Jesus, mit den Liedern, mit den Zeichen von Brot und Traubensaft oder Brot und Wein, was er uns gegeben hat. Heute soll es in der Predigt um einen Kampf gehen, und zwar um einen Kampf, der nicht jetzt in dieser Welt tobt, sondern vor allen Dingen in unseren Herzen, in unserem Geist, in unserer Seele. Und vielleicht sind wir uns dessen gar nicht mal so richtig bewusst. Dieser Kampf, der hat was zu tun mit dem, was wir gerade gesungen haben, was wir gerade im Abendmahl gefeiert haben. Nämlich, ja, die Liebe Gottes, die haben wir gefeiert zu uns verlorenen Menschen, die Liebe Gottes zu dieser Welt. Und ich möchte jetzt anhand von zwei Bibelworten diesen Kampf versuchen sichtbar zu machen. Das erste Bibelwort, das steht in Jakobus 4, Vers 4 und das lese ich uns jetzt vor. Da heißt es: Ihr Treulosen, wisst ihr denn nicht, dass Freundschaft mit dieser Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zum Feind Gottes. In diesem Bibelwort ist ganz klar, wenn man Freund dieser Welt sein will, dann geht es gar nicht für jemand, der Jesus ernsthaft nachfolgen möchte. Wer klar und eindeutig mit Jesus leben will, der kann auf keinen Fall Freundschaft mit dieser Welt pflegen. Denn damit würde er sich von Gott abwenden, sich gegen Gott wenden und die harte Formulierung hier in dem Text zum Feind Gottes werden. Und es ist klar, das geht gar nicht für jemanden, der zu Gott gehören will. Jetzt ist es allerdings so, weil unsere Seele, unser Geist, unser Herz immer wieder zu der Welt hingezogen wird, weil wir Verführungen und Versuchungen erkennen und spüren, die uns, ja, die von dieser Welt ausgehen, die uns von Gott wegziehen wollen. Deswegen müssen wir, und das ist ja deutlich in diesem Text, unseren Herz, unseren Geist, unsere Seele auf Abstand halten zu dem, was uns verführen will, was uns versuchen möchte. Die Gefahr ist einfach zu groß, um zum Feind Gottes zu werden. Und das kann ja passieren, ohne dass man das will oder merkt. Also wenn man diesen Text so sieht, dann ist klar, die Welt ist gefährlich für uns ernsthaft gläubige Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf uns aufpassen, dass wir nicht, ohne dass wir es wollen oder merken, zu Feinden Gottes werden. Das ist eine Gefahr, die uns tatsächlich droht als Gläubige in dieser Welt. Und es ist eine Gefahr, mit der wir als Christen irgendwie lernen müssen, umzugehen. Und zu dieser Gefahr kommt dann noch eine andere Gefahr, nämlich dass wir uns so sehr von der Welt abgrenzen, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich habe zufällig vor 2 Tagen, ich bin manchmal erstaunt, wie Gott so Sachen, die er mir aufs Herz legt, Tage oder Wochen vorher, und dann plötzlich kommen Dinge rein in der Vorbereitung der Predigt. Ich habe vor 2 Tagen Einblick in unsere Gemeindevergangenheit bekommen, also nicht nur aus der Zeit, wo ich noch nicht hier war als Pastor, sondern aus der Zeit, wo es mich noch gar nicht gab, und fand es interessant zu hören, was damals in unserer Gemeinde war. Und das ist auch bei anderen Gemeinden so. Ich kenne das auch von der Gemeinde, in der ich vorher Dienst gemacht habe. So Bibelworte wie das, was ich uns jetzt gezeigt habe, hat dann dazu geführt, dass in Gemeinden die Menschen in 2 Sorten von Menschen eingeteilt worden sind. Auf der einen Seite die Weltmenschen, das sind die, ja, mit denen man nicht Freund sein darf, was so durch den Bibeltext dann als Eindruck entstehen kann, und auf der anderen Seite dann die Christen, die Gläubigen. Und die Weltmenschen, das waren die, die halt so gelebt haben, wie man es in der Welt tut. Die haben so ihre Haare gemacht, wie die Weltmenschen. Also die Weltmenschen haben, genau, die haben ihre Haare so einfach gemacht, um einfach toll auszusehen und vielleicht als Frauen Männer zu beeindrucken. Oder entsprechende Kleidung getragen, Schuhe mit höheren Absätzen. Und interessant war, als ich gehört habe, es ging sogar so weit, dass Leute, die einen Kühlschrank hatten, kritisch gesehen wurden von den Gläubigen. Und Christen, die dann auch noch einen Kühlschrank sich gekauft haben, dass die auch kritisch gesehen wurden. Vielleicht kennt ihr es auch in Bezug auf Fernseher oder auch in Bezug auf Tanzen. Und das zeigt uns jetzt dieses Spannungsfeld. Ja, all das, Frisur, Männer beeindrucken wollen oder Frauen beeindrucken wollen mit einem toll gemachten Bart oder Kleidung sich rausputzen oder mit dem Kühlschrank protzen oder ja, durch den Fernseher irgendwie Dinge in sich ins Haus reinholen, die nicht gut sind über das, was da über die Flimmerkiste da reingebracht wird. Oder beim Tanzen wirklich in eine Leidenschaft reingehen und sich dann verzehren nach dem Tanzpartner, mit dem man vielleicht gar nicht verheiratet ist und dann vielleicht vom eigenen Mann weggeführt werden oder so. Ja, all das kann uns tatsächlich zur Versuchung werden. All unser Aussehen, unser Besitz, was wir in uns heraus reinholen oder wo wir mitmachen, all das kann tatsächlich negativen Einfluss auf uns und unser Leben, unseren Glauben gewinnen. All das kann uns wichtiger werden als unser Gott und kann sich zwischen uns und Gott stellen. Und dann ist jetzt halt die Versuchung auf der anderen Seite, dass wir deswegen auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu all dem gehen, um auf gar keinen Fall in Versuchung geführt zu werden zu können und bloß auf der sicheren Seite zu sein. Und was kann dann mit uns passieren, wenn wir alles das, was in der Bibel benannt ist, was gefährlich werden kann, aber nicht unbedingt gefährlich werden muss, wenn wir alles das vermeiden, was kann das dann mit uns machen? Mir ist ein schönes deutsches Wort gekommen in der Vorbereitung. Wir können weltfremd werden. Uns kann die Welt, wir können so auf Abstand zur Welt gehen, dass sie uns fremd wird. Dass wir versuchen, auf gar keinen Fall irgendwie in Sünde fallen zu können und deswegen ausreichend Distanz einnehmen zu dem, was eventuell zur Sünde werden könnte. Also beim Kühlschrank ist mir es echt schwer gefallen, das nachvollziehen zu können. Aber ich habe es dann doch gemerkt, ja, das kann schon auch sein, ja. So hier, gibt ja so riesen Kühlschränke, die kann man fast ein Auto reinstellen, ne. Das kann zu einem Statussymbol werden, ja. Aber es kann auch einfach nur praktisch sein, halt einen großen Kühlschrank für eine große Familie zu haben. Oder wenn man halt eben entsprechend viele Gäste öfters hat. Ich habe ja gesagt, dass ich über einen Kampf sprechen will, der tobt um unseren Geist, um unsere Seele, um unsere Herzen. Das erste Bibelwort habe ich euch gezeigt, das zweite zeige ich euch jetzt und lese es vor aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, oder Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt sie, die Welt. Mit ihrer Sünde, mit ihrer Versuchlichkeit, mit all ihrem Scheitern, mit all der Not, die daraus entsteht, wie wir Menschen halt miteinander umgehen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich merke, dass so in den Prozessen, in denen ich im Moment stehe, ich das immer tiefer begreifen darf. Und ich merke, das ist so auf der Kopfebene noch bei mir so angesiedelt, aber auch für mich selber ist es so wichtig, dass das tiefer sagt, Gott liebt die Weltmenschen tatsächlich. Er liebt sie tatsächlich, er verachtet sie nicht für das, was sie sind oder was sie tun. Er geht nicht zu ihnen auf Distanz und sagt, ihr seid nicht heilig genug. Sondern er kommt in diese Welt rein und sucht ihre Nähe, die Nähe der Verlorenen, der Irrenden, der abgetreten. Jesus geht so in Kontakt mit den Weltmenschen, dass die damals vor 2000 Jahren darauf bedacht waren, genügend Sicherheitsabstand zur Sünde einzuhalten, dass die Nase gerümpft haben. Und dass die über ihn gesprochen haben als den Fresser und Weinsäufer. Dass sie ihn als einen Freund von Ausbeutern und Sündern bezeichnet haben. Können wir zum Beispiel nachlesen in Lukas 7, Vers 34. Das hat der heilige Gott gemacht. Er ist nicht in seiner heiligen, in seiner himmlischen, in seiner reinen Welt geblieben. Er hätte sich das nicht antun müssen, hierher zu kommen. Er hätte sich das nicht antun müssen, was wir letzten Sonntag in der Predigt gesehen haben. Diese Striemen, diese tiefen Wunden, wie die da gemalt waren auf dem Bild, wo Jesus als Gegeißelter dargestellt war. Jesus ist von seiner reinen, himmlischen, vollkommenen Welt in diese gefallene Schöpfung gekommen. Er hat sich selber voll reingegeben, damit wir seine unreinen, unheiligen Weltmenschen die Chance haben, ihn als unseren Schöpfer kennenlernen zu können, wie er wirklich ist. Damit wir, die von der Sünde und all den Auswirkungen erschüttert sind, dass wir wieder Vertrauen finden können zu ihm. Und dass wir dann hoffentlich begreifen, wo unser Leben gegen die Wand läuft, wenn wir so weitermachen wie bisher. Dazu ist unser Gott gekommen. Und ich stelle jetzt mal diese beiden Bibelworte auf einer Folie zusammen, weil sie für mich dieses Spannungsfeld verdeutlichen, in dem wir Gläubige hier in dieser Welt leben. Wo wir in dem einen Text lesen, wir sollen nicht Freund dieser Welt sein, und im anderen Text lesen, dass Gott Freund dieser Welt ist, obwohl er vieles nicht gut findet, was hier passiert. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns als Gläubige, leben wir als Gläubige. Und es ist immer wieder dieser Kampf in unserer Seele, in unserem Geist, in unserem Herzen. Wir können auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir können so mit der Welt verbandelt sein, dass sie uns wichtiger ist oder wichtiger wird als unser Gott. Wir können auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir zum Schutz für unseren eigenen Glauben so auf Distanz zur Welt gehen, dass wir sie nicht auf die Weise lieben können oder auf sie in der Weise zubewegen können, so wie Jesus das getan hat. Wir haben vorhin gehört in den Ankündigungen, dass wir nächsten Sonntag hier keinen Gottesdienst haben. Also kleine Wiederholung, falls ihr jetzt erst dabei seid bei Zoom. Nächsten Sonntag Wein- und Blütenfest, 11 Uhr im Festzelt hinterm Rathaus. Da wird Wein- und Blütenfest gefeiert und wir dürfen da einen ökumenischen Gottesdienst feiern. Und letzten Sonntag haben wir gehört, wer dabei war, dass jemand aufgefallen ist, als er das erste Mal zu uns in die Gemeinde kommen wollte. Das war noch vor Corona bei Wein- und Blütenfest. Da hat hier auch kein Gottesdienst stattgefunden. Und dann war derjenige im Festzelt und hat gestaunt, wie klein unsere Gemeinde ist. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Dass wir vielleicht lieber hier Gottesdienst feiern, als beim Wein- und Blütenfest, im Festzelt, zusammen mit anderen Kirchen. Ich habe mich gefragt, woran liegt es, dass der Besuch hier deutlich mehr ist als draußen in der Welt. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht damit zu tun hat, mit diesem Erbe, was viele Gemeinden in sich tragen, die bei aller Ernsthaftigkeit für den Glauben dann vielleicht doch auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind, dass sie zu viel Distanz zur Welt eingenommen haben. Und ich habe mich gefragt, ob es sein kann, dass wir vielleicht nach unserer Bekehrung zu Jesus noch eine zweite Bekehrung brauchen. Und ob diese zweite Bekehrung eine Bekehrung zur Welt sein muss. Nicht in dem Sinn, dass wir alles gutheißen. Wir können nicht gutheißen, was Gott nicht gutheißt. Das wäre falsch. Aber dass wir uns als zu Jesus Bekehrte, von ihm Gewonnene, genauso der Welt zuwenden und uns genauso auf die Welt einlassen, wie Jesus, wie unser Gott in Jesus selbst es getan hat. Ich glaube, da tobt tatsächlich ein ganz, ganz gewaltiger Kampf bei uns Gläubigen, in unseren Herzen, in unserem Geist, in unserer Seele, ob wir nur in unserer frommen, heilen, reinen Welt bleiben wollen, mit ausreichend Sicherheitsabstand zu der Welt und ihren Versuchungen und Abgründen, wobei uns das nur eine Scheinsicherheit gibt, denn im Verborgenen, wenn man ein bisschen genauer reinguckt in die christliche Welt, dann gibt es da auch ganz viel Unfrommes, Unreines, Unheiles. Also ob wir auf der einen Seite unserer frommen, reinen Welt bleiben wollen, mit ausreichend Sicherheitsabstand, oder ob wir uns hineinwagen in diese Welt, um sie kennenzulernen, Erfahrungen mit ihr zu sammeln, dass sie uns vielleicht Schmerzen zufügen darf, aber dass wir sie auch mit den Augen Gottes sehen und lieben lernen. Dass wir es mit Jesus in unseren Herzen riskieren, mit der Welt in Kontakt zu gehen. Mit einer Welt, die anders tickt als wir Frommen. Wo uns Sachen begegnen, die uns fremd sind, die uns vielleicht verunsichern, möglicherweise sogar abstoßen, vielleicht sogar zu Recht abstoßen. Aber dass wir darauf vertrauen dürfen, der Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, der ist jetzt mit seinem Geist in uns. Und in 1. Johannes 4, Vers 4 lesen wir, der in uns ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Wir brauchen keine Angst haben im Kontakt mit der Welt. Wenn es dafür einen Grund gäbe, dann wäre Gott nicht gekommen. Dann hat er hier den Laden dicht gemacht nach dem Sündenfall. Ich glaube, dass es wirklich Gottes Idee war, mit seinem Geist, mit dem Geist von Jesus nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, an Pfingsten wirklich in die Nachfolger von Jesus reinzukommen. Dass Jesus jetzt nicht mehr äußerlich bei seinen Jüngern ist, sondern innerlich bei seinen Jüngern ist. Und dass Jesus aus uns heraus dieser Welt begegnen möchte. Und ich kenne auch die Angst vor dem Shitstorm der frommen Welt, wenn ich mich zu den Sündern vielleicht mit dazusetze, in ein Festzelt begebe, vielleicht mit denen schunkel. Ich glaube, wir können nicht auf der einen Seite Jesus nachfolgen wollen, uns auf der anderen Seite gleichzeitig von der Welt fernhalten oder aus der Welt raushalten wollen. Das, glaube ich, geht nicht. Weil Jesus mit seinem Geist die Welt erreichen möchte. Dazu ist er vor 2000 Jahren gekommen. Dazu hat er an Pfingsten seinen Geist ausgegossen. Das ist inzwischen ganz klar mein Verständnis vom Neuen Testament, von der Bibel her. Und ich bin mir da inzwischen auch ziemlich sicher, dass wenn wir lieber in unserer frommen Welt und in unserer Scheinsicherheit bleiben wollen, dass wir uns dann nicht zu wundern brauchen, wenn das Gottes Geist in uns dämpft oder sogar verstummen lässt. Ich möchte jetzt mit dem, was ich gesagt habe, keinen von uns unter Druck setzen, ihr müsst am nächsten Sonntag im Festzelt, da beim Wein- und Blütenfest, bei dem ökumenischen Gottesdienst teilnehmen. Ja? Ich möchte aber trotzdem ernsthaft hinterfragen, was uns vielleicht davon abhält, nächsten Sonntag um 11 Uhr bei dem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt hier in Hemsbach mit dabei zu sein. was uns vielleicht davon abhält, dankbar zu sein, dass es einen Verkehrsverein in Hemsbach gibt, der das Wein- und Blütenfest organisiert und der das auf dem Herzen hat, den Kirchen in Hemsbach die Möglichkeit anzubieten, dass die dort einen ökumenischen Gottesdienst feiern können. Was uns vielleicht davon abhält, durch die Teilnahme an so einem Gottesdienst auf unsere Stadt und ihre Menschen zuzugehen, auch wenn dieser Gottesdienst in einer Woche vielleicht sehr schlicht rüberkommt, geistlich unvollkommen ist und vielleicht jetzt nicht die Riesenerweckung bewirken wird, wie wir sie uns wünschen, aber vielleicht doch ein Zeichen setzt. Ich muss gestehen, ich bin nicht so der Vereinstyp. Und das lokale Brauchtum ist mir auch sehr fremd. Ich habe mich aber trotzdem entschieden, mit meiner Frau am nächsten Samstag um 19 Uhr im Festzelt zu sein, also einen halben Tag vor dem Gottesdienst. Hat jemand eine Idee, was da passiert um 19 Uhr Samstagabend? Ja, Weinkönigin, genau, da wird die Weinkönigin gekrönt und ihre Prinzessinnen. So. Das ist was, wo ich jetzt überhaupt nicht so draufstehe. Aber in der Vorbereitung für die Predigt habe ich mich erinnert, bei den letzten ökumenischen Gottesdiensten vor Corona im Festzelt, die Weinköniginnen, die waren bei dem ökumenischen Gottesdienst da. Und dann ist es doch auch schön, wenn wir da sind, wenn die was erleben. Das baut Beziehung, da kommt Kontakt zustande. Wenn Jesus als der himmlische und ewige Sohn Gottes, wenn der seine Göttlichkeit abgelegt hat und dann ein sterblicher Mensch geworden ist wie wir und als sterblicher Mensch alles gegeben hat, was er geben konnte, nämlich sein Leben, um unsere Verlorenheit, um unsere Gottlosigkeit zu beenden, was wünscht er sich dann von uns als seinen Nachfolgern? Wessen Geisteskind sollen wir dann sein? Was soll durch unser Leben bewirkt werden? Eine Antwort, die ich gefunden habe in der Vorbereitung auf diese Frage, ist jetzt in dem letzten Bibelwort dieser Predigt, Philipper 2, ab Vers 5. Da schreibt Paulus, seid so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Was wünscht sich Jesus von seinen Nachfolgern? Woran halten wir fest, um für uns Sicherheit zu gewinnen, anstatt bei Jesus zu bleiben, uns von Gott führen zu lassen, gebrauchen zu lassen, uns verändern zu lassen? Sind wir wirklich so sehr auf der Seite desjenigen, der die Welt dermaßen geliebt hat, dass er sich für sie hingegeben hat? Sind wir bereit, Jesus in diese Welt rein nachzufolgen? Sind wir bereit, wie Jesus in diese Welt zu kommen, damit das, was vor 2000 Jahren durch Jesus begonnen wurde, dass er das durch den Heiligen Geist jetzt in uns, in dieser Welt weiterführen kann? Mit dieser Frage möchte ich uns jetzt, ja, dann nicht alleine lassen, aber Gott überlassen. Gott zwingt uns niemals zu irgendwas, never ever. Er sagt uns seinen Willen und wir dürfen entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht. Deswegen wird der Kampf in dieser Welt auch bestehen bleiben. Es geht immer um die Frage, auf wessen Stimme hören wir, auf die Stimme unseres Gottes oder auf unsere eigenen Stimmen oder Stimmen aus der Welt oder vom Feind und so weiter. Weil das so ist, weil es darum geht, wirklich auf die Stimme Gottes gut zu hören, lasst es uns versuchen, so gut wie wir es hinkriegen. Und dann dem zu folgen, was Gott uns klar macht, was wir verstehen, was wir begreifen. Und lasst uns auch bereit sein, immer mehr, ja, auch uns ganz in die Waagschale für Gott zu werfen, so wie Jesus es auch gemacht hat. Jesus hat das getan, weil er uns und diese Welt so sehr liebt. Und er wünscht sich, dass wir ihm nachfolgen. Amen.